It's Science Samstag. Juhu. Again. Woohoo. Schön, dass ihr dabei seid an diesem wunderschönen Samstag.
Ja. Oh, Zeit, dass wir uns mal wieder hier ein Momentchen in die Welt der Wissenschaft zurückziehen und euch mitnehmen in eine Geschichte hinter der Wissenschaft. Und ich muss sagen, heute ist das ja auch so eine Geschichte, die wird uns an einen richtigen Sehnsuchtsort führen.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wir haben hier am Anfang schon drüber gesprochen, ob euch das jetzt gleich auch so abholt, aber ich hatte richtig Fernweh nach dieser Recherche und vielleicht romantisieren wir das alles so ein bisschen, ihr könnt es gleich am Ende vielleicht beurteilen, aber ich habe richtig Bock, an diesen Ort des Geschehens zu reisen. Mhm. Also könnt ihr am Ende uns gerne mal spiegeln, ob das bei euch auch so ist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen gefährlich und unbequem, wenn man dann da ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ich glaube, das ist auch so ein Ort, an dem waren wir wirklich noch gar nicht gedanklich mit euch. Und das Gute ist, selbst wenn es zwischendurch mal gefährlich wird, wir sind ja jetzt alle sicher. Also macht es euch gemütlich, geht an einen sicheren Ort und denkt euch mit uns in diese Welt. Bei uns wird es heute tierisch und ein bisschen wild, denn wir sprechen über Jane Goodall, deren Arbeit die Primatenforschung grundlegend verändert hat.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Jane Goodall, den Namen kennen wahrscheinlich die meisten. Ich hoffe, wir haben trotzdem hier ein paar Geschichten rund um Jane dabei, die ihr noch nicht kennt. Stimmt. Starten wir ganz am Anfang. Sie wächst in England auf. Sie ist 89 Jahre alt, also mit einer der einzigen, die wir hier vorstellen, die noch lebt. Wir könnten also nochmal versuchen, ein Interview mit ihr zu bekommen. Das fände ich super, super spannend. Also sie ist auch noch aktiv, kommen wir am Ende oder im Laufe dieser Folge auf jeden Fall auch noch zu. Sie ist sozusagen Zeitzeugin, Geschichtszeugin, mitten im Zweiten Weltkrieg geboren. Aber sie sagt in den meisten Interviews, dass sie trotzdem eine sehr unbeschwerte Kindheit hat. Trotz Hunger, den sie da ab und zu hatten, hat sie eine sehr glückliche Kindheit erlebt.
Sie wächst mit ihrer Mutter auf, ihrer Oma und ihrer Schwester in einem großen Backsteinhaus auf einem Hof. Also es ist auch irgendwie so eine ländliche Atmosphäre. Die haben da einen Garten und in diesem Garten ist sie am allerliebsten. Also schon als Kind merkt sie, sie ist so ein Draußenmensch. Meistens tobt sie da mit dem Hund rum, der auch auf diesem Hof lebt, der heißt Rusty, und sie ist total begeistert von allem, was lebt. Neben dem Hund gibt es natürlich auch noch einen Kanarienvogel auf diesem Hof, Peter, und natürlich auch noch jede Menge wilde Tiere, die da leben und die sie beobachten kann.
Ja, und sie sagt auch ab und zu in Interviews, dass Rusty, der Hund, so das erste Lebewesen ist, wo sie auch das Verhalten genauer beobachten konnte und auch die Emotionen. Und da gibt es irgendwie ganz süße Filme, wo das auch fast so dargestellt wird, als könnte sie die Sprache von diesem Rusty verstehen. Also das war sozusagen so ihr erstes Beobachtungsobjekt.
Ich glaube, das würden viele Menschen mit Hund von sich behaupten.
Ja, wahrscheinlich. Wobei sie dann auch, da gab es irgendwie so einen Film, das war für Kinder über Jane gemacht. Und dann sagt sie irgendwie so, Rusty hat gesagt, dass du einen Keks in der Tasche hast. Also wirklich so ganz explizit. Genau, richtig übersetzt. Ganz niedlich. Aber kann ich mir auf jeden Fall alles so sehr gut und idyllisch vorstellen, dass sie da auch Platz hatte, so ihren eigenen Interessen nachzugehen. Mhm. Und ihre Mutter bestärkt sie auch immer sehr und lässt sie da sehr frei irgendwie rumlaufen. Das klingt alles nach einer ganz unbeschwerten Kindheit. Und Jane weiß schon ganz früh, also in diesem Setting fühlt sie sich da einfach am wohlsten mit den Tieren und in der Natur, dass sie auch mit Tieren arbeiten möchte. Und das erzählt sie auch allen. Also da ist sie schon von Anfang an ziemlich überzeugt von. Ihre Mutter bestärkt auch diese Begeisterung total, während andere sie da tatsächlich so ein bisschen für belächeln. Also als Frau oder als Mädchen solche Gedanken zu haben und so, das ist den meisten zu weit gedacht.
Ja, ist auch dann ja so ein Unterschied, wenn du nur mit einem Hund spielst, ist es okay. Aber wenn du dann so Gedanken formulierst, wie ich will das machen beruflich, ist so ein bisschen
träum weiter.
Genau, wie bei der Frau Scheel, die ja auch damals schon wusste, dass sie Ärztin werden will, weil ihr Papa das war. Also als Frau, okay, so.
Ja, stimmt. Wobei sie hatte ja sogar noch ein Vorbild. Also bei Jane war es ja so ein bisschen so selbst erdacht, dass das eigentlich der einzige Weg so für sie ist.
Komplett deswegen, aus ihr raus.
Ja, umso beeindruckender. Und sie geht dieser Tierliebe, aber auch der Tierforschung wirklich schon in ihrer frühesten Kindheit nach. Also sie stellt sich einfach schon Fragen, die sich andere vielleicht jetzt nicht stellen. Also sie hat zum Beispiel irgendwie mal morgens ihr Frühstücksei angeguckt und fragt dann alle, wo kommt das Ei eigentlich aus dem Huhn raus? Und so richtig beantworten kann das keiner. Und deswegen verschwindet sie für mehrere Stunden und niemand kann sie finden, alle sind total in Sorge. Und zwar ist sie im Hühnerstall, hat sie sich versteckt im Hühnerhaus, hat sich da eingeschlossen, um herauszufinden, wo das Ei bei den Hühnern rauskommt.
Beobachtungsstudie.
Genau. Sie beobachtet dann da die Hühner so lange, bis sie das halt dann mitbekommt, wie so ein Ei aus dem Huhn rauskommt. Und währenddessen suchen alle verzweifelt nach ihr und finden sie nach wohl 4 Stunden. Also sie ist 4 Jahre alt, deswegen, das ist schon krass. Und anstatt dass die Mutter wütend ist oder die, die sie gesucht haben, wütend sind, sieht ihre Mutter die leuchtenden Augen von Jane, die ihr dann erzählt, wo das Ei bei der Henne rauskam. Und dann ist der ganze Ärger vergessen. Und so ist wohl auch der Umgang ihrer Mutter mit Jane. Also sie lässt sie da sehr, sehr frei ihren Studien nachgehen und bestraft das dann auch nicht, weil sie halt sieht, wie begeisterungsfähig ihr Kind bei diesen Themen ist.
Ja,
richtig schön.
Richtig schön. Aber da muss ja auch was in ihren Augen gewesen sein, was so Feuer und Flamme war, dass man das nicht ignorieren konnte. Es gibt noch einen Lieblingsplatz von Jane in diesem Garten und zwar ist das eine große Buche. Darauf klettert sie immer und macht dann auch da so ihre Hausaufgaben. Ich finde, das ist auch irgendwie so eine Traumvorstellung, die man so als Kind hatte, ne? Dass man irgendwie so ein Baumhaus hat oder so ein Geheimort, wo man sich zurückziehen kann. Und bei ihr ist das eben diese Buche. Und am allerliebsten macht sie aber natürlich keine Hausaufgaben da, sondern liest Geschichten von Tarzan. Und darin erfährt sie dann auch zum allerersten Mal, dass ein Mensch mit Affen aufwächst. Sie verliebt sich auch in Tarzan.
Das ist so süß.
Ja, hattest du damals so irgendwie eine Geschichte oder einen so Filmstars oder so, in die du verknallt warst?
Nicht so richtig, also wilde Kerle dann vielleicht so, ne? Leon.
Oh mein Gott,
so.
Wilde Kerle. Und ich muss aber, also bei mir war das extrem.
Ja, mit Leon?
Ja, das wird jetzt ein bisschen komplex. Ich bin da sehr eingelesen. Also es gibt quasi einen echten Leon.
Ja, ich weiß. Der Autor hat neben dieser Familie gewohnt, ne? Mit Leon und...
Nee, seine Kinder waren die Familie quasi von dem Autor. Der Sohn von dem Autor ist der echte Leon. Und den fand ich toll. Im Film ist das der Torwart.
Ach so, ich dachte, der hätte neben einer Familie gewohnt mit vielen Kindern und das war sein Vorbild.
Nee, sein eigener, da bin ich ganz sicher. Da wirklich.
Okay.
Und, aber nachdem ich den mal einen Brief geschrieben habe und der leider zurückkam, habe ich dann beschlossen, jetzt muss ich das aufgeben, habe mich dann entliebt, wie man das so als Teenie macht. Und bin dann umgestiegen auf die wilden Hühner. Das war dann,
perfekt.
Das war dann auch eine gute Alternative.
Dann war es Fred.
Richtig.
Oder Fred. Ja, doch, das kann ich auch teilen.
Ja.
Ich glaube, da hatten wir alle denselben Crush zu der Zeit.
Guck. Ja, und bei Jane ist es eben Tarzan, der ja als Mensch mit Affen zusammenlebt. Und natürlich ist es bei ihr jetzt auch noch besonders, weil Tarzan sich ja in der Geschichte auch in eine Jane verliebt, die jetzt natürlich nicht sie ist, aber... Sie stellt sich natürlich vor, sie wäre die Jane und ist dann auch ein bisschen eifersüchtig auf diese andere. Und ja, ich kann da richtig gut mitfühlen. Und noch viel größer wird jetzt aber dieser Traum von einem eigenen Leben im Dschungel. Und zwar am allerliebsten in Afrika zusammen mit vielen Tieren.
Ja, also sie sieht sich sozusagen selber da von Liane zu Liane schwingen. Das finde ich auch ganz nett. Ich habe ehrlich gesagt die Geschichte von Tarzan nie gesehen oder gelesen oder so. Ich muss da unbedingt mal was aufholen.
Dann müssen wir mal einen Ausflug machen ins Musical dann direkt, würde ich sagen.
Ah ja, oh, das fände ich auch schön.
Damit die
das
da auch so, damit wir die da rumschwingen sehen.
Ja, genau. Aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass sie da dann davon geträumt hat, vor allem, weil da halt Affen auch so als Wesen mit Gefühlen beschrieben werden. Und das war bis dahin halt noch gar nicht so gang und gäbe. Also da waren das Tiere und Menschen waren Menschen, aber kommen wir gleich auch auf jeden Fall noch zu. Ihre Mutter, die sie ja schon immer sehr unterstützt hat und die ihr am liebsten auch all diese Träume ja ermöglicht hätte, rät ihr dann nach der Schule, mach doch eine Sekretärinnenausbildung, dann kannst du auf der ganzen Welt arbeiten und damit soll sie tatsächlich dann auch recht behalten. Und das ist ohnehin einer der wenigen Jobs, den Frauen damals so klassischerweise ausüben dürfen in Klammern. Also die meisten werden dann direkt Hausfrauen, einige lernen einen Beruf, aber werden dann, wenn sie heiraten, Hausfrauen. Und ja, die Sekretärinnen ist so klassischerweise ein Beruf, den eben Frauen machen, wo man dann auch nicht schräg angeguckt wird.
Ja.
Ja, das macht sie dann jetzt auch und es kommt noch besser. Jane hat so einige wirklich glückliche Fügungen in ihrem Leben. Eine Freundin aus der Schulzeit, die auch davon weiß, dass Jane unbedingt nach Afrika will, lädt sie ein und zwar nach Kenia, weil sie da mit ihrer Familie hinausgewandert ist. Und ja, sie sagt, komm zu uns und schau dir hier das Land an und dann geht die große Reise los.
Und damit geht wirklich ein großes Abenteuer für Jane los. Sie legt mit dem Schiff ab, also sie muss ihre Familie verlassen, lässt die Heimat zurück mit schwerem Herzen, aber sie hat halt diesen riesigen Traum, dem sie jetzt nachgehen muss. Zu dem Zeitpunkt hat sie aber noch gar keine Ahnung, ob sie in Afrika überhaupt eine Chance hat, ihren Traum zu verwirklichen. Aber wir haben es gerade schon gesagt, sie zieht das Glück irgendwie immer mal wieder an oder einen glücklichen Zufall, wie auch immer. Auf einer Party sagt auf jeden Fall ein Gast zu ihr, naja, also wenn sie an Tieren interessiert sind, dann sollten sie Louis Leakey kennenlernen. Dieser Louis Leakey ist nämlich einer der berühmtesten Anthropologen und Paläontologen der Welt zu der Zeit. Und er ist Kurator im Museum für Naturgeschichte in Nairobi. Also der ist wirklich total in den Themen drin, die ja Jane interessieren. Vielleicht auch nochmal zur Einordnung, wie herausragend seine wissenschaftliche Leistung war. Er beweist durch Knochenfunde, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist. Er ist also jetzt wirklich genau der richtige Ansprechpartner für Janes Traum.
Ja, das ist wie so ein Wink des Schicksals, dass sie da auf der Party genau an den trifft, auf den trifft, der ihr sozusagen rät, mit dem in Kontakt zu treten. Und natürlich spricht sie dann diesen Louis Leakey direkt an und fragt nach einem Job. Sie hat ja auch Sekretärin gelernt, also sie kann da auch wirklich ihre Skills anbieten. Und sie fragt aber nach einem Job, der mit Tieren zu tun hat. Und Louis ist neugierig auf diese Jane aus England und lädt sie ins Museum ein. Aber empfängt sie erstmal nicht gerade so mit offenen Armen. Er hat ziemlich viele Vorurteile erstmal, führt sie dann durchs Museum und stellt hunderte Fragen zu den Ausstellungsstücken. Also fragt nach den lateinischen Begriffen und der Einordnung und so weiter. Und tatsächlich kann Jane ihn ziemlich beeindrucken mit ihrem Wissen. Trotz fehlendem Uni-Abschluss weiß sie super viel und kann auf fast alle Fragen eine gute Antwort geben. Und er ist so hin und weg von dieser schlauen Jane, dass er sie wirklich so vom Fleck weg als Sekretärin einstellt. Und sie ist ihrem Traum, im Dschungel die Affen und wilden Tiere zu erforschen, wieder einen Schritt näher gekommen. Aber sie hat ja jetzt erstmal diesen Schreibtischjob und kann da jetzt nicht so wirklich Affen beobachten oder im Dschungel leben. Sie will ja die wilde Natur erleben und deswegen startet sie nochmal einen Anlauf und geht auf Louis zu und sagt, ja, ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier einen Job habe. Das freut mich auch sehr, vielen Dank. Aber ich möchte ja die wilde Natur erleben. Kannst du mich nicht da irgendwie mit hinnehmen? Und er willigt tatsächlich ein, auch wenn er jetzt so ein bisschen unsympathisch am Anfang klang, ist das eigentlich auch so die zweite Person, die Jane total fördert nach ihrer Mutter und die sie auch sehr, sehr, sehr so klar sieht, also so die Fähigkeiten von Jane sehr klar sieht. Und deswegen willigt Louis da sofort ein und nimmt sie mit.
Ich glaube, der war auch einfach, also skeptisch vielleicht, aber der hatte auch halt Ansprüche. Der wollte, glaube ich, einfach nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die es nicht genauso fühlen wie er.
Genau, ja. Und als er dann gemerkt hat, okay, die hat eine Leidenschaft hier, die habe ich so noch kein anderes Mal gesehen oder die kommt meiner Leidenschaft gleich, war es für ihn klar, okay, die muss in mein Team kommen. Und jetzt nimmt er sie tatsächlich mit in die Serengeti zu einer Fossilienausgrabung und da taucht sie zum ersten Mal so richtig tief in die wilde und gefährliche Natur ein. inklusive einer kleinen Verfolgung von zwei Löwenjungen, der sie gerade noch so entkommt. Also sie erlebt da wirklich direkt schon so dass die wilde Natur und braucht sich keine Illusionen zu machen, dass das da alles super romantisch und ungefährlich ist. Aber sie kommt immer ganz gut davon, weil sie auch einfach eine gute Intuition hat, wie man sich in der Natur bewegen sollte.
Ja, das war dann was anderes, als hier mit Rusty und Peter auf dem Hof spielen.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Oder mal Hühner dabei beobachten, wie sie ein Ei legen.
Ja. Ist auch so ein bisschen so eine Klischeegeschichte, dass sie direkt von so zwei Löwen verfolgt wird.
Ja, stimmt. Es ist fast, als würde sie so Tarzan nachspielen. Ja. Und es würde alles wirklich so kommen, dass man es gut verfilmen kann.
Ich glaube, für sie hat sich das auch so angefühlt. Das war genau der Schritt in diese Welt, den sie wollte. Ja,
glaube ich auch.
Aber sie sind ja zum Arbeiten da. Louis Leakey will herausfinden, wie sich die Vorfahren der Menschen verhalten haben. Er möchte also nicht mehr jetzt nur Knochen und Versteinerungen untersuchen, sondern das, was eben nicht versteinert ist, das Verhalten der Vorfahren. Das ist ja auch was Jane viel spannender findet. Er will wissen, wer bin ich als Mensch? Und er glaubt, dass Menschen Affen darüber Auskunft geben können. Er möchte dazu eine Langzeitstudie über Schimpansen in Auftrag geben, aber dafür braucht es eine geeignete Person, die bereit wäre, lange Zeit von der Zivilisation getrennt zu sein, ohne jeglichen Komfort, sondern eben voll jetzt in diese Forschung geht. Und ja, wir hätten da eine, ne?
Voll reinstürzt. Ja, ich hätte da so einen kleinen Vorschlag. Vielleicht kann ich das mal bei dem anbringen.
Ja, mach mal. Was passiert dann?
Ja, wer das wohl machen könnte. Jane ist jetzt total aufgeregt, weil sie halt zum ersten Mal davon hört, dass da eine Person gesucht wird und hört dieser Projektidee ganz gespannt zu, ohne zu sagen, direkt rauszuplatzen, so, ey, ich will das machen, frag mich doch. Und irgendwie scheint das so, als würde der immer von diesem Projekt reden, wenn Jane in der Nähe ist oder auch immer ihr davon erzählen, so nach dem Motto, er bindet ihr das richtig auf die Nase, so, wer könnte das denn machen und ich würde ja so gerne und ich möchte unbedingt herausfinden, wer wir Menschen wirklich sind, wer ich wirklich bin, ohne halt sie zu fragen.
Boah Mann, ich würde jetzt so gerne, würde ich Jane so einen Knopf ins Ohr setzen und ihr so einsprechen, so, komm, jetzt sag doch, dass du es machen willst.
Ja, genau. Oder gib's ihm schriftlich oder so, falls du dich nicht traust. Aber natürlich traut sie sich. Und nachdem er ihr das so ein paar Wochen unter die Nase gerieben hat, platzt es irgendwann aus ihr raus und sie gesteht, ich will das doch machen, frag mich doch. Ich bin total traurig, dass du hier ständig dieses Projekt erwähnst. Hör doch bitte endlich damit auf, damit ich nicht hier die ganze Zeit hören muss, was ich verpasse. Und da gesteht Louis ihr wiederum ein und das finde ich irgendwie so cool, dass er die ganze Zeit gehofft hat, dass sie damit rausplatzt, weil er nur vor ihr so viel darüber gesprochen hat, weil er diese Reaktion von ihr bekommen wollte und sozusagen von ihr hören wollte, dass sie dieses Projekt machen möchte. Und tatsächlich findet er, ist es nur ein Vorteil. Also Jane dachte halt die ganze Zeit, ich kann mich da nicht anbieten, weil ich habe ja kein wissenschaftliches Studium. Und er findet aber, das ist ein Vorteil, dass sie kein wissenschaftliches Studium hat, weil sie eben sehr unvoreingenommen an diese Sache dann rangehen wird. Und deswegen ist er sofort überzeugt, weil er halt weiß, da ist die nötige Leidenschaft da, um dieses doch sehr unkomfortable, heftige Projekt anzunehmen. Und da braucht es keinen wissenschaftlichen Studienabschluss für.
Ja, das sehen aber die meisten Wissenschaftler aus der Fachwelt ganz anders, denn so eine Sekretärin jetzt im Dschungel, das können die sich gar nicht vorstellen und dann auch noch eben eine Frau, die ist ja viel zu zart, um da jetzt zu bestehen. Also das stößt auf viel Kritik, diese Entscheidung. Außerdem zweifeln wirklich auch viele an den Geisteszustand von Louis, weil sie sagen, diese ganze Theorie mit den Affen, alleine das können wir schon nicht glauben. Für sie sind Affen eben Affen und Menschen sind Menschen. Die haben nichts im Verhalten miteinander zu tun. Bis dahin ist man eben davon ausgegangen, dass Tiere allerhöchstens von Menschen dressiert werden können, aber nicht, dass sie selbst zum Beispiel Werkzeug oder sowas benutzen, ohne das vorher bei einem Menschen gesehen zu haben. Also es ging da um auch ganz fundamentale Ansätze, die sich da schon unterschieden haben. Also genau, das, was Louis, nicht nur das, was Louis vorhatte, jetzt mit Jane war ganz besonders und stieß auf viel Kritik, sondern auch überhaupt diese ganze Idee, der er danach gehen wollte.
Ja, ja, genau. Will der hier etwa behaupten, dass wir im Verhalten den Affen so ähnlich sind? Also hat man nicht viel von gehalten, nee, und sah das irgendwie auch eher als Geld, was zum Fenster rausgeworfen wird. Aber Louis hatte ja da schon ein ziemliches Standing, deswegen kann er sich zum Glück gegen diese Zweifler erstmal durchsetzen. Und ja, die beiden, also Louis und Jane, haben auch wirklich so den Ansatz, die Fachwelt vom Gegenteil zu überzeugen. Und Jane wiederum will Louis davon überzeugen, dass sie die geeignete Person für dieses Projekt ist. Und jetzt geht es tatsächlich los in den Regenwald. Also wir sind hier wirklich jetzt vom parkähnlichen Garten in England mit gepflegtem Rasen gekommen, als Kind, als Jane da aufgewachsen ist. Und jetzt wird dieser Traum tatsächlich wahr. Für Jane kaum zu glauben, aber es geht los in den Regenwald, in den Gombe Stream Nationalpark, den man auch heute noch besuchen kann, den es glücklicherweise noch gibt. Und es geht genau dahin, wo sie immer hin wollte, wo sie von geträumt hat, als sie da im Baum Tarzan gelesen hat. Und was ich besonders cool finde, sie wird von ihrer Mutter begleitet. Das finde ich auch
so schön.
Sehr, sehr mutig, ja. Und also zeigt auch nochmal, wie sehr auch die Mutter an Jane geglaubt hat. Und sie wollte sie eben da auch unterstützen, weil das ja auch ziemlich einsam ist, da alleine im Dschungel zu sein. Und ihre Mutter bleibt tatsächlich 4 der 6 Monate, die sie am Anfang da ist, bei ihr. Sie hält also auch da ziemlich lange durch. Und dieses anfängliche Hochgefühl, was Jane da mitbringt, vergeht aber ziemlich schnell. Denn es sieht erstmal bei den Forschungen ziemlich schlecht aus. Also Jane versucht sich dann halt den Affen von Tag zu Tag irgendwie so ein bisschen zu nähern und sie kommt aber nicht mal auf 500 Meter an die Affen ran. Also erstmal muss sie die finden, als sie die gefunden hat, verjagt sie die sozusagen unbeabsichtigt direkt, weil sie natürlich total Angst vor diesen Menschen haben und ja, sie kann überhaupt nichts beobachten und hat ziemlich Angst, dass sie Louis und die Fachwelt da enttäuschen wird und sozusagen bestätigt, dass nichts dran ist an diesem Projekt. Und ihre Mutter und Jane bekommen tatsächlich Malaria und haben ziemlich hohes Fieber, können dann nicht weiter forschen, liegen eigentlich einfach nur in ihrer Hütte oder in ihrem Zelt, in ihrem Lager darum. Und ja, Jane ist ein bisschen verzweifelt in dem Moment.
Boah, richtig Worst-Case-Szenario, ne? Auch noch dann Malaria. Aber sie wäre natürlich nicht Jane, wenn sie nicht, nachdem das Fieber dann so ein bisschen abflacht, doch nochmal alle Kraft zusammennimmt, sich jetzt aus der Hütte schleppt und sich auf einen Bergkamm begibt. Und auf einmal sieht sie Schimpansen und das nur knapp 75 Meter entfernt von ihr. Denn dadurch, dass sie auf diesem Bergkamm steht, sind die Affen nicht mehr so scheu, weil sie Jane viel besser sehen können und auch einschätzen können, dass von ihr keine Gefahr ausgeht. Die waren natürlich vorher auch immer erstmal skeptisch. Und dieser Tag auf diesem Gipfel, das ist so ein richtiger Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Denn ab diesem Tag geht Jane einfach jeden Tag auf diesen Gipfel, beobachtet von da die Affen. Und die Schimpansen, kann sie dann sehen, gehen auch auf Jagd. Die fressen Fleisch. Und das alleine ist schon total die Sensation, denn bis dahin dachte man, die Affen seien Vegetarier und sie sieht eben, nee, die fressen auch Fleisch und die teilen ihre Beute untereinander auf und sie ist auf einmal vom einen auf den anderen Moment so nah an den Schimpansen dran wie noch niemand jemals zuvor.
Ja, ich stelle mir das so richtig krass vor, wie sie so halb aus dem Fiebertraum aufwacht. Ja. Sich mit den letzten Kräften da irgendwie hochschleppt, um, weiß ich nicht, wahrscheinlich einfach mal rauszukommen.
Nochmal so einen Überblick sich zu verschaffen.
Genau, und plötzlich kommt sie dann ihrem Traum nochmal wieder ein Stückchen näher und versteht, wie sie vorgehen muss, so bei ihren Forschungen. Und dann, ja, geht sie da jeden Tag drauf. Also es ist irgendwie, sie hat da wirklich ein filmreifes Leben irgendwie geführt. Und jetzt kann sie darauf aufbauen und dann macht sie tatsächlich so eine Entdeckung nach der nächsten, weil sie ja jetzt so nah an die Affen drangekommen ist und die gewöhnen sich dann tatsächlich auch an Jane, weil sie ja dann mittlerweile verstehen, dass von ihr keine Gefahr ausgeht. Mhm. Und sie zieht dann auch irgendwie jeden Tag dasselbe an, um die Tiere nicht zu beunruhigen. Also sie versteht immer besser, wie sie sich da mit den Schimpansen bewegen muss. Und auch nachts beobachtet sie die Affen. Also sie ist immer in der Nähe, sie ist immer da und langsam fassen die Tiere dann auch Vertrauen zu ihr. Und in der Nacht ist das wohl ziemlich abenteuerlich teilweise. Sie hatte auch manchmal ein bisschen Angst, weil natürlich nachts ganz andere Tiere aktiv werden, Leoparden zum Beispiel oder Buschschweine, die dann in der Nähe lauern. Aber sie hat irgendwie immer großes Vertrauen, dass ihr nichts passieren wird und die Leidenschaft, die Affen zu beobachten, ist einfach auch größer als ihre Angst und tatsächlich, ja, gibt ihre Unversehrtheit ihr dann auch recht. Und sie kann dann bald die Tiere immer besser unterscheiden und kennt so ein bisschen auch ihre Eigenschaften. Also erkennt deren, der eine hat irgendwie einen weißen Fleck auf dem Fell und kann dann so unterscheiden, was das für einer ist und wer da irgendwie der Chef ist und wer sich eher unterordnet und so weiter. Das notiert sie alles und kann das auf einmal so richtig klar vor sich sehen. Und sie gibt ihren Affen Namen.
Aha.
Und das, diesen Fakt könnt ihr euch schon mal merken, da müssen wir auf jeden Fall später noch drauf zurückkommen. Ihr Liebling ist die Schimpansendame Flo. Wegen der wird sie nochmal eine ganz besondere Reise abbrechen tatsächlich. Und der Schimpansenmann David Greybeard, der kommt hier auch nochmal häufig vor.
So ein richtig englischer Adelsmann oder so.
Ja, stimmt. Aber das ist total niedlich, weil dieser David Greybeard halt wirklich so eine weiße Fellfärbung unterm Kinn hatte. Also wirklich aussieht wie ein Mann mit, oder ein Affenmann mit Bart, mit weißem Bart. Ja, von dem gibt's auch noch ganz viele Fotos, dem ist sie nämlich ja so ziemlich am nächsten gekommen. Ja, und dann gibt's auch noch den besten Freund von David Greybeard, das ist Goliath und so. Also sie gibt da dieser ganzen Affenfamilie sozusagen Namen und dann macht sie eine unglaubliche Entdeckung. Sie beobachtet diesen David Greybeard da jetzt nochmal intensiver und an einem Tag entdeckt sie, dass der neben einem Termitenbau hockt und ein Grashalm durch einen Gang in den Bau der Termiten, also die haben ja so Gänge da und da schiebt er einen Grashalm rein. Diese Termitenbauten sind ja über der Erde so ganz weit in die Höhe gebaut, also fast schon wie so Felsen sehen die aus. Und daran haften dann diese Termiten und er zieht den Grashalm wieder raus und frisst die Termiten von dem Grashalm ab. Und eine Stunde lang sitzt er so da und angelt sich mit dem Grashalm die Termiten aus dem Bau. Und als er weg ist, geht Jane dann auch nochmal an diesen Termitenhügel dran und macht dasselbe nochmal nach. Also schiebt auch ein Grashalm in den Termitenbau und tatsächlich beißen sich die Termiten daran fest. Und jetzt weiß sie, und das ist wirklich also eine Erkenntnis, die vorher noch nie ein Forschender hatte, sie weiß, Schimpansen nutzen Werkzeuge und sind damit in ihrem Verhalten den Menschen ähnlicher, als es bisher angenommen wurde.
Und das weiß sie nur, weil sie eben so nah rangekommen ist und es so genau beobachten konnte. Einfach durch Zugucken im Prinzip, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Und Geduld. Natürlich auch.
Ja,
also
ja,
sie musste da sehr, sehr, sehr lange irgendwie dranbleiben, um das zu sehen.
Ja, aber es hat sich richtig gelohnt. Und dann findet sie auch noch heraus, dass die Affen sogar Werkzeuge herstellen. Also der Schimpanse David, der nimmt zum Beispiel einen Ast, entfernt davon die Blätter, knickt den Ast und geht damit auf Termitenfang. Das ist so eine revolutionäre Entdeckung. Bisher dachten halt alle immer, dass sich die Menschen von den Tieren unterscheiden, weil wir Werkzeuge herstellen und benutzen können. Und sie erkennt jetzt eben, nee, das machen die Schimpansen auch. Und Louis Leakey ist natürlich auch völlig aus dem Häuschen, als er das jetzt erfährt von Jane. Denn es bedeutet, dass die Definition des Menschen überarbeitet werden muss. Und für Jane bedeutet das, endlich gibt es Forschungsgelder, dass sie weitermachen kann. Und die Wissenschaftswelt ist jetzt plötzlich doch von ihrem Vorhaben überzeugt. Also sie können da mit dem, was sie rausfinden, wirklich dann auch die Wissenschaftswelt beeindrucken.
Das ist echt so spannend und ich würde einiges geben, da dabei gewesen zu sein, also wirklich dann auch diesen David Greybeard zu beobachten, wobei ich nicht weiß, ob ich das durchgehalten hätte, so lange da dran zu bleiben.
Ja, also ich glaube, die waren auch am Ende sowas wie Freunde, würde ich schon vielleicht.
Ja, glaube ich auch. Da, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich ja auch, du verbringst ja dann auch nur mit deinen Schimpansen Freunden die Zeit. Ich glaube, man kommt denen so nahe und wächst so zusammen. Und später werden wir auch sehen, da kommt eine sehr dunkle Zeit in Janes Leben, dass ja ihr das auch sehr nahe geht, wie es mit dem Schicksal dieser Schimpansen weitergeht.
Das ist auch eine emotionale Nummer.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr emotionale Geschichte. Und diese Verbindung zu David wird dann immer intensiver. Er traut ihr dann eigentlich quasi komplett. Sie besucht ihn dann immer morgens an seinem Nest. Also ich weiß nicht, Schimpansen bauen jeden Abend ein Schlafnest, in dem sie dann die Nacht verbringen.
Das wusste ich auch nicht. Total süß. Da, als würden sie so ihre Zelte aufbauen abends. So.
Ja, genau. Aber jede Nacht neu. Und dann schlafen sie sozusagen verteilt in den Bäumen. Und da geht sie dann morgens immer hin und beobachtet, wie der sozusagen wach wird. Und er ruft dann erstmal so seine Gruppe zusammen und dann beobachtet sie, dass die dann hervorkommen und sich auch wirklich so, ja genau, David ist da der Wecker, hervorkommen und die umarmen sich und küssen sich auch. Also genau dasselbe Verhalten wie bei Menschen auch, aber sie beobachtet auch aggressives Verhalten. Also teilweise boxen die sich auch, die grenzen andere Individuen aus. Manchmal ist eine Woche lang ein Mitglied dieser Gruppe so beleidigt, dass das wirklich dann eine Woche so schmollend in der Ecke sitzt oder verstoßen wird oder so. Also wirklich komplett wie bei den Menschen. Und da ist Jane auch so ein bisschen enttäuscht drüber, weil sie halt irgendwie immer dachte, Affen sind so ein bisschen die besseren Menschen oder Schimpansen zumindest. Und ja, sie stellt dann eben immer mehr Parallelen zu den Menschen fest. Sie stellt zum Beispiel auch Unterschiede zwischen erwachsenen Affen und Affenjungen fest. Und auch das ist wie bei den Menschen. Also die Erwachsenen, die sind eher so ruhig und zurückgenommen und pflegen sich gegenseitig das Fell. Ist vielleicht vergleichbar mit einem guten, tiefgründigen Gespräch oder einem Weinabend oder so.
Oder einer Massage.
Oder einer Massage, genau. Also das mögen wir ja auch sehr gerne. Und die Kinder, die spielen am liebsten. Die suchen sich irgendwie runde Früchte und spielen damit Ball. Die schlagen Purzelbäume, drehen sich im Kreis, bis ihnen schwindelig wird. Oder sie beobachtet einmal, da stechen die in so Ameisenhügel und freuen sich dann, dass die Ameisen umherrennen, ganz panisch. Also ohne, dass sie da von Fressen oder so, einfach nur aus Spaß am Spiel. Und ja, das beobachtet sie dann und auch, dass die Erwachsenen auch versuchen, die Affenkinder zu erziehen. Also sie macht da wirklich so hautnah stellt sie Beobachtungen auf, die erstmalig von einem Menschen so dokumentiert werden.
Und sie erlebt auch selber ganz besondere Szenen mit den Affen. Zum Beispiel nach einem Jahr, als Jane gerade wieder David verfolgt im Dschungel, verfängt sie sich blöderweise in Lianen. Sie verliert David deswegen, sieht ihn nicht mehr, aber merkt dann, ach, der hat auf mich gewartet, der sitzt so ein bisschen entfernt. Also es sieht zumindest so aus, als hätte er auf sie gewartet. Und sie kann ihm in dem Moment ausnahmsweise ganz nahe kommen. Sie bietet ihm eine Frucht an, die sie auf dem Boden findet. Er lehnt die ab, weil er wahrscheinlich keinen Hunger hat. Aber er macht dann eine Geste, die sehr besonders ist. Denn David nimmt Janes Hand und drückt sie. Und das heißt, danke. Also danke, dass du mir hier gerade Obst angeboten hast. Das heißt, sie hat auch so wirklich fast intime, freundschaftliche Momente mit den Affen. Und sie sieht dadurch selber oder kann selber fühlen, wie Affen untereinander kommunizieren und wie sie sich wertschätzen. Weil sie eben so ein bisschen Teil dieser Affengruppe auch wird.
Es ist so ein schöner Moment, oder? Ich stelle mir das so richtig, richtig. Also, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich Tränen in den Augen, wenn sowas passiert.
Hatte sie bestimmt auch, glaube ich.
Nach diesen ganzen Anstrengungen erlebt sie da wirklich ja so einen magischen Moment.
Ja.
Und was ich geben würde, meinem Affen die Hand zu geben, das fühlt sich bestimmt ganz
schön
und lustig an.
Vor allem nicht sie hat ihm die Hand gegeben, sondern er hat ihr die Hand gegeben.
Ja, ja. Es ist so, so schön. Ja, leider muss sie dann schweren Herzens nochmal den Dschungel verlassen. Und auf Rat von Louis Leakey, der das Ganze ja natürlich immer noch verfolgt, geht sie dann nochmal nach Cambridge, weil er ihr rät, da eine Doktorarbeit zu schreiben. Und das ist tatsächlich auch etwas sehr Besonderes, weil sie ja kein Studium absolviert hat. Das heißt, sie kann einfach so mit einer Sondergenehmigung da die Doktorarbeit schreiben. Würde sie eigentlich gar nicht machen, weil sie am liebsten bei ihren Schimpansen bleiben würde, aber ja, sie geht diesem Rat von Louis Leakey dann nach und es fällt ihr tatsächlich total schwer, nicht nur, weil sie da ihr persönliches Paradies verlassen muss, sondern weil sie Angst hat, im Dschungel was zu verpassen. Also ja, sie ist ihrer Gruppe da jetzt so nahe gekommen, dass sie halt Angst hat, dass die Sachen erleben, die sie nicht sehen kann. Und ja, dass sie auch Angst hat, dass sie die nicht wiedererkennen, wenn sie dann nochmal wiederkommt. Das da ist sie sich natürlich auch nicht sicher.
Kann ich total verstehen, ja.
Mhm. Und sie geht dann aber tatsächlich nach Cambridge zurück und leider eckt sie da bei den ganzen Profs ziemlich an, weil sie unter anderem den Tieren Namen gegeben hat und denen so Eigenschaften zuschreibt und nicht Nummern, wie das bisher irgendwie üblich war. Im Uni-Alltag und so in der Wissenschaftswelt verlangt man halt nach Zahlen und Fakten und nicht nach Namen und Eigenschaften und fast schon so freundschaftlichen Verbindungen zu den Versuchsobjekten. Aber Jane findet halt, Schimpansen sind Individuen, so wie wir Menschen auch. Also das ist nicht nur, was sie beobachtet, sondern das ist auch das, was sie weitertragen will und halt eben so komplett empfindet. Ja, sie musste also ziemlich durchhalten in der Wissenschaftswelt, die ihre Erfahrungen nicht teilen kann. Und dieses den Individuen oder den Versuchsobjekten Namen zu geben, ist da tatsächlich das erste Mal durch Jane so ein bisschen passiert. Das setzt sich dann aber später noch ein bisschen mehr durch, aber sie muss da sich ziemlich was anhören, was ihr denn einfallen würde, dass sie die sozusagen so vermenschlicht. Mhm. Aber sie hat ja schon häufiger mal den schwierigen Weg genommen und trotz aller Widerstände geht sie da auch durch und schafft das dann wohl auch. Auch das ist sowas, was ihre Mutter ihr immer mit auf den Weg gegeben hat, dass sie für ihre Träume kämpfen muss und die hat sie ja immer sehr darin bestärkt, dann weiterzumachen und auch da ja, schafft sie es, das Ganze durchzuhalten.
Und sie vermenschlicht die Affen ja nicht, sondern sie hat ja Beweise gesammelt, dass die Affen den Menschen einfach viel ähnlicher sind, als alle bis dahin dachten. Ja.
Stimmt, das ist nicht aus der Luft gegriffen.
Nee, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, das ist jetzt nicht besonders angenehm da und sie will auf jeden Fall so schnell es geht zu ihren Affen zurück. Und nach 6 Monaten ist ihre Doktorarbeit dann auch abgeschlossen und sie kann wieder zurück. Und tatsächlich, glücklicherweise, erkennt David Greybeard sie wieder, als sie zurückkommt. Auf einmal wächst aber auch das Interesse der Öffentlichkeit an ihrer Geschichte. Und Louis Leakey fädelt ein, dass ein Fotograf sie besucht. Es gibt ja wirklich auch sehr bekannte Bilder von Jane, wo genau eben so Szenen sind, wo sie die Hand eines Affen hält und so. Die kennt ihr vielleicht, können wir euch auch nochmal verlinken. Aber genau, es kommt jetzt ein Fotograf mit in den Dschungel, und zwar der Niederländer Hugo van Lawick. Louis schreibt Janes Mutter in dem Moment, er hätte den perfekten Ehemann für Jane gefunden. Also der sieht in diesem Hugo nicht nur einen Fotografen, sondern auch einen perfekten Ehemann. Und er kommt auf diese Idee, weil der Hugo genauso fanat in Tiere ist wie Jane. Und tatsächlich passiert es, dass sich die zwei Hals über Kopf verlieben, heiraten 1964. Und ja, ich finde es irgendwie echt eine süße Geschichte, dass dieser Louis da so der Wingman war.
Finde ich auch. Und es ist auch zu perfekt, um wahr zu sein,
ja,
irgendwie, ne?
Wieder so ein richtig süßes Wissenschaftspärchen.
Ja, stimmt. Oh, nach den Curies.
Und natürlich, wie sich das bei so einem Wissenschaftspärchen gehört, fällt die Hochzeitsreise aus, weil sie erfahren, dass die Schimpansendame Flo, das war ja eine der Lieblingsschimpansendamen von Jane, Nachwuchs bekommt. Und das ist natürlich eine Nachricht, da können die jetzt nicht mal auf Hochzeitsreise fahren. Nein, da fahren die natürlich zu Flo, ist ja klar.
Ja, viel besser als jede Hochzeitsreise. Ja. Ist ja auch eine Reise quasi. Aber finde ich auf jeden Fall auch sehr sympathisch. Da wurden die Prioritäten ganz klar gesetzt. Und es freut mich einfach so, jetzt noch im Nachhinein zu hören, dass sie da jemanden getroffen hat, der so ihre Leidenschaft teilt und sie bestärkt und unterstützt, weil das ist ja schon sehr besonders, dass es da jemanden gibt, der dieses ja sehr unkomfortable Leben auch mit ihr wählt und wo es dann auch noch so menschlich passt. Mhm. Also ja, richtig glückliche Fügung. Diesem Louis Leakey hat Jane auf jeden Fall ja auch einiges zu verdanken. Aber natürlich auch am Ende war sie selbst ihres Glückes Schmied sozusagen. Aber die zwei bauen jetzt da gemeinsam, also der Hugo und Jane bauen da gemeinsam jetzt eine Forschungsstation auf, wo dann auch noch mehr ForscherInnen hinkommen können, um Tiere im Dschungel zu beobachten. Und sie bekommen ein gemeinsames Kind, das sie auch Hugo nennen.
Hugo Junior.
Hugo Junior, Hugo 2.0. Und der Hugo Grub wird er immer genannt, wächst tatsächlich dann auch teilweise in dem tansanischen Dschungel auf. Und da beobachtet Jane dann dasselbe Verhalten wie bei den Schimpansenkindern und zieht da dann auch so ein bisschen ihre Schlüsse. Also ich habe das ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, was sie bei den Schimpansenkindern beobachtet. Also auch Hugo, ihr Menschenkind, sticht irgendwie in Ameisenhügel und beobachtet, wie da die Ameisen umherrennen. Auch er schlägt Purzelbäume oder dreht sich im Kreis, bis ihm schwindelig ist. Also es ist ganz interessant, dass sie dann sozusagen da am eigenen Kind noch so ein paar Beobachtungen aufstellen kann, bis Hugo anfängt zu sprechen. Und da merkt sie, da geht sozusagen so die Entwicklung der Affen von denen der Menschen auseinander. Das unterscheidet die Schimpansen und die Menschen am allermeisten. Und da kann sie sozusagen dann auch noch ihre eigenen Schlüsse draus ziehen, dass da ja so der riesengroße Unterschied herrscht.
Ja, aber trotzdem verrückt, dass dann deren gemeinsames Kind da im Dschungel auch zum Teil aufhört.
Ja, also, wie cool auch für, also ich stelle mir das sehr, sehr cool vor als Kind.
Ja, da, jetzt sind wir, dass Tieren das Kind nicht noch Tarzan hieß, das hätte echt.
Ja, oder Mowgli, Mowgli ist das doch genau. Dann eher.
Stimmt, das wäre noch besser gewesen. Naja, es ist Hugo Junior, aber das klingt ja jetzt bis jetzt alles ziemlich perfekt. Aber jetzt beginnt nochmal eine sehr dunkle Zeit für Jane, denn sie entdecken, dass es auch Revierkämpfe gibt bei den Affen. Es gibt jetzt zwei Affengruppen, die sich wirklich ganz krass bekämpfen. Die Affen bekämpfen Individuen, unter anderem Goliath, das war ja ein Freund von David Greybeard. Es sind wirklich kriegsähnliche Strukturen zu erkennen. Und das ist jetzt eine Beobachtung, mit der hatte Jane so nicht gerechnet. Und das ist auch was, was sie wirklich sehr traurig macht, sie richtig hart trifft. Mhm. 4 Jahre dauert dieser Krieg zwischen den rivalisierenden Gruppen und es sterben in diesem Krieg unzählige Tiere. Und das sind die dunkelsten Jahre in Janes Leben. Das zu beobachten ist einfach super hart für sie. Sie dachte immer, dass Schimpansen freundlicher, friedlicher, besser sind als Menschen. Aber das ist nicht der Fall, das kann sie jetzt ganz eindeutig sehen. Sie muss jahrelang kämpfen, um diese Erkenntnis zu verdauen. Gleichzeitig bricht in Afrika auch noch unter Menschenkrieg aus, Bürgerkrieg. Und Jane ist mit ihren Studenten in Sicherheit, aber im Mai 1975 ändert sich das plötzlich alles. 40 Männer, Rebellen, legen bei der Forschungsstation an, also die kommen über einen Fluss dahin und entführen 4 Studenten. Wochenlang hat sie dann natürlich super viel Angst und Stress und nach Verhandlungen kommen alle zum Glück wieder wohlbehalten zurück. Aber alles, was Jane sich da aufgebaut hat, muss sie jetzt erstmal zurücklassen, weil es einfach viel zu gefährlich geworden ist in Tansania. Und das ist, boah, dann echt so ein, fühlt sich an wie ein Ende.
Ja, und auch, dass sie sozusagen dann diese bittere Erkenntnis hatte, dass erst die Affen auch wirklich Krieg führen. Ich meine, 4 Jahre lang, das muss man sich auch mal vorstellen. Irgendwie hat man ja immer die Vorstellung, dass Tiere so auch von Tag zu Tag leben, aber das war ja richtig so, die sind richtig so Patrouillen gelaufen und haben ganz gezielt Individuen ihrer Art umgebracht. Also dass die sozusagen eigentlich kein Deut besser, wenn man jetzt in diesen Strukturen das mal einteilt, sind als Menschen. Ja. Als so der Homo sapiens. Also es ist richtig, richtig heftig für sie, genau.
Und auch interessant, dass sie das beobachten kann, ne? Also ja, es sind ja auch wieder sehr beeindruckende Beobachtungen, die sie da machen kann und Erkenntnisse, aber für sie einfach auch super heftig.
Horror, ja. Ja, und beweist aber halt auch wieder, dass das Verhalten sehr, sehr nah dran ist an dem Verhalten des Menschen. Ja, und jetzt verlässt sie den Regenwald ja gezwungenermaßen aufgrund dieses Bürgerkrieges, aber nur physisch, könnte man so sagen. Sie setzt sich aus der Ferne weiterhin für die Schimpansen ein. Sie muss dann eben nach England zurückkehren und beobachtet dann, dass auf der ganzen Welt der Regenwald immer weiter abgeholzt wird und immer mehr in Gefahr ist. Und deshalb gründet sie das Jane Goodall Institut, das weltweit unterwegs ist. Also die setzen sich für Artenschutz und Naturschutz ein, immer noch. Und auch sie ist da noch 2 Wochen im Jahr bis heute. Also ja, sie muss dann da das Projekt, genau, sie muss das Projekt schweren Herzens verlassen. Das Ganze ist dann irgendwie so ein bisschen das dunkle Kapitel. Aber es hat eben auch etwas Gutes, weil sie dann das Ganze nochmal sehr viel mehr strukturieren kann und ja weltweit nochmal erweitern kann. Mhm. Deswegen ja noch viel, viel mehr Tiere und viel mehr Natur schützen kann. Aber so richtig nah an den Versuchsobjekten ist sie dann erstmal nicht mehr.
Ja. Aber eine sehr beeindruckende Frau, die beeindruckende Dinge gesehen hat, Dinge, die andere vor ihr nie gesehen haben oder auch gar nicht geglaubt haben, dass sie jemals sehen würden. Wenn ihr noch mehr über Jane wissen möchtet, dann können wir euch auf jeden Fall noch empfehlen. Es gibt einen super Film, es gibt sehr viele Interviews und Bücher. Davon werden wir euch ein bisschen was hier unter der Folge verlinken. Und ihr Appell ist vor allem, dass wir in der Gesellschaft mehr auf die Kinder dieser Welt vertrauen sollten. Denn in ihren Augen werden Kinder die Menschen am ehesten zur Veränderung bewegen. Und das ist ja was, das können wir uns auf jeden Fall alle jetzt noch am Ende mit zu Herzen nehmen und ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, wenn wir schon nicht alle nach Gombe kommen.
Ja, ich will so unbedingt dahin. Ich habe so richtig Sehnsucht nach diesem Ort irgendwie.
Ja.
Wie gesagt, vielleicht romantisiere ich das, wahrscheinlich romantisiere ich das alles, wenn man dann da im Zelt liegt und auf einmal will jede Mücke und jede Spinne einen umbringen und man verfängt sich in irgendwelchen Dornen und so. Ja, aber irgendwie habe ich mich in dieser Folge ein bisschen dahin geträumt und tatsächlich, ich glaube, ich habe das gar nicht gesagt, Affen sind ja meine absoluten Lieblingstiere schon immer, also als Kind auch schon. Ich wollte immer schon einen Affen haben, aber ich sehe natürlich ein, dass die im Dschungel viel besser aufgehoben sind.
Viel besser als in jeder unserer Charlie-Folge.
Ja, oh ja, stimmt. Oh Gott, ja. Charlie habe ich auch so geliebt. Das haben wir immer mit meiner Oma geguckt.
Ja.
Aber wir konnten ja den Dschungel noch nicht so ganz loslassen und deswegen
gibt
es am Mittwoch.
Wird noch schlimmer diese Woche.
Ja. Deswegen gibt es am Mittwoch ein Spezial mit 2 echten Naturforscherinnen, die auch mit Tiere beobachten und das ist einfach deren Job und es ist einfach der, in meinen Augen, einer der coolsten Jobs, die man so haben kann. Die haben wir uns eingeladen und werden mit denen über ihre Arbeit sprechen oder ich werde das tun. Und ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Danach hat man bestimmt das Gefühl, man wäre live dabei gewesen bei der Tierbeobachtung, live durch den Dschungel gestreift.
Genau, die forschen nämlich auch an sehr abenteuerlichen Orten.
Mhm. Auf jeden Fall. Also am Mittwoch könnt ihr euch auf eine Behind Science Spezialfolge freuen.
Wir sind bald wieder für euch da.
Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.